damals. Geschichte und Geschichten aus dem Landkreis Böblingen. Längst vergangene Zeiten spannend und lebendig erzählt. Experten im Gespräch mit Hans-Jörg Jung und Hans-Jörg Zürn von der Sinnelfinger Zeitung Böblinger Zeitung.
Hallo Hans-Jörg.
Hallo Hans-Jörg.
Wen haben wir denn heute zu Gast in unserem Podcast?
Heute kommt zu uns Werner Dinkelacker aus Böblingen, Spross einer Böblinger Brauerdynastie, die seit über 200 Jahren das Brauwesen hochhält, mittlerweile als der letzte mittelständische Betrieb. Mit ihm wollen wir ein bisschen in die Braugeschichte im Landkreis Böblingen, aber auch allgemein eintauchen.
Großartig, das wird spannend.
Bestimmt. Werner Dinkelacker, Brauerei zu Böblingen, seit über 200 Jahren, Experte in allen Biersachen. Was trinken wir denn heute für ein Bier bei diesem Wetter da draußen?
Oh, das ist eine der schwersten Fragen, die man mir stellen kann. Weil, kommt natürlich auf die Wetterlage an, das ist klar, heute etwas schwüler. Dann kommt es natürlich auf deine Stimmung an. Es kommt auf darauf an, bist du alleine oder in Gesellschaft? Wo bist du? Was ist der Trinkanlass? Also ich mach's, damit ich nichts falsch mache, fange ich immer mit unserem leckeren alkoholfreien Hefe an. Da trinke ich meistens zwei schnelle gegen den größten Durst. Passt ja heute bei dem schwülen Wetter. Und danach gibt's unser alkoholfreies Helles. Und dann steige ich um auf unser Hefeweizen. Im Normalfall ein kleines Uredel und am Schluss zur Krönung ein kleines Pilz.
Stichwort alkoholfrei. Ist das im Trend der Zeit?
Absolut. Kann man wirklich so sagen. Ungeahnt.
Was heißt ungeahnt?
Ja, als man das Alkoholfreie das erste Mal in den Markt eingeführt hat, so Anfang der 1970er Jahre, hätte das, glaube ich, niemand geahnt, was für einen Marktanteil das mal irgendwann in dem Jahr 2024 erreichen kann. Gell?
Das also, war ja auch nicht unbedingt so hervorragend vor 50 Jahren.
Ja, Geschmack ist doch bekanntlich, kann man sich doch da trefflich drum streiten. Es gibt ja Brauereien heute noch, die auch nach dem Herstellungsverfahren ihre alkoholfreien Biere herstellen. Das ist ja die sogenannte gestoppte Gärung. Das heißt, die Biere zeichnen sich aus, wenn du es probierst, wirst du das schnell erkennen, durch einen relativ hohen Zuckergehalt, also süßlichen Geschmack, das ist die sogenannte gestoppte Gärung. Hat das natürlich über die vielen Jahre verfeinert, über eine Vakuumdestillation zum Beispiel. Und jetzt sind wir ganz modern aufgestellt. Auch wir in Böblingen haben so eine Anlage. Es gibt zwei in Deutschland, die Andechser Brauerei hat die und wir haben eine, machen das mit Umkehrosmose. Und wird bei kalten Temperaturen, also ganz schonend, der Alkohol rausgenommen und ja, ist eigentlich schon sehr, sehr bierähnlich.
Was hätte denn dein Urahn dazu gesagt, der vor rund 200 Jahren mit dem Brauen in Böblingen angefangen hat?
Das ist natürlich hypothetisch. Aber wenn ich so die Augen zumache und mich zurückversetze in die Zeit, ja, die Biere grundsätzlich in der Zeit waren ja da eher weniger alkoholisch wie heute, gell? Also ich habe neulich im tiefen Brauereiverlies, wo wir unser, in Anführungszeichen, Archiv haben, in der alten Schuhschachtel tatsächlich die ersten Untersuchungsberichte von Weihenstephan gefunden. Das sind also damals aus Weihenstephan München sind tatsächlich schon Techniker nach Böblingen gekommen. Das war 1896 und haben die Brauerei angeschaut, untersucht, kontrolliert, komplette Herstellungsweise auch festgehalten und Verbesserungsvorschläge gemacht. Und die Biere, wir haben damals nur zwei Biere gemacht in der Zeit. Es war ein helles Bier, untergärig und ein dunkles Bier. Und beide Biere haben zwischen 3,6 und 3,8% Alkohol gehabt. Also derzeit waren die Biere wenig alkoholisch. Also der Karl Gottfried, was ich weiß, Kirchengemeinderat damals, ja, protestantische Gegend, jeden Sonntag, 30 Jahre am Stück, ohne Fehlen, beim Sonntags zum Gottesdienst war er und anschließend natürlich dann eingekehrt mit seinen Kumpels zum Frühshoppen. Ich weiß nicht, ob es an seiner Frau gelegen ist oder an, was da die wirklichen Beweggründe waren. Der Karl Gottfried, ja, der war ja damals schon sehr innovativ. in allem, was er gemacht hat. Ich glaube, der hätte das positiv aufgenommen.
Wie hat man denn das Bier damals getrunken? Also zu welchem Anlass? War das auch schon so ein Getränk, das man einerseits zu geselligen Anlässen getrunken hat, wie also heute in der Gaststätte oder so oder in der Familie? Oder zum Essen, wie war das damals? Wie muss man sich das vorstellen? Oder war das halt einfach Wasser, wie Wasser, also so ein Ersatz quasi fürs Wasser?
Also das Bier war tatsächlich in der Zeit schon ein Alltagsbegleiter. Wenn man jetzt in die Zeit der Gründung, wenn ihr die Gründungszeit meint, 19. Jahrhundert, war das schon ein alltäglicher Begleiter, ein Durstlöscher, aber auch schon ein Kraftspender, gell? Die Leute haben ja da früher, gerade Böblingen war handwerklich geprägt und landwirtschaftlich geprägt. Und da hat man das Bier also nicht nur als willkommenen Durstlöscher, sondern schon auch als Energielieferant gesehen. Und hat jeden Mittag zum Mittagessen ist Bier getrunken worden. Auch abends ist Bier getrunken worden, hat sich auf den Schoppen getroffen.
Um es ganz kurz für unsere Zuhörer zu verdeutlichen, wir duzen uns, weil wir das seit über 20 Jahren tun und nur wegen dem Podcast fallen wir nicht in die Sie zurück. Du hast vorhin erwähnt, in Böblingen gab es mehrere Brauereien. Wie viel gab es denn in Böblingen und in der Umgebung überhaupt in dieser Zeit? Hat jeder Flecken seine Brauerei gehabt?
Also da könnte ich es mir jetzt einfach machen und sagen, na ja, klar, in jedem Flecken hat es eine Brauerei gehabt. Jetzt müssen wir mal anfangen, definiere Brauerei. Ja, sprechen wir von einer gewerblichen Brauerei, die über den Hausgebrauch hinaus gebraut hat, oder ist eine Brauerei, wenn die Bäuerin zum Beispiel zu Hause Bier gebraut hat.
Das ist tatsächlich gemacht worden.
Ja, natürlich. Also, aber da sprechen wir dann schon in den Zeiten eher, gehen wir ins Mittelalter zurück, als da tatsächlich.
Da kommen wir später drauf.
In Böblingen, ich habe mal tatsächlich recherchiert, es gibt aus den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts gibt's eine Ausarbeitung über die Industriestadt Böblingen, und er hat damals gesprochen von 12 Brauereien.
In Böblingen?
In Böblingen. Ich habe jetzt das natürlich im Rahmen von unserem Jubiläum auch mal recherchiert, weil nur das, was ich schwarz auf weiß habe, kann man auch als historisch faktisch irgendwie dann auch begründen und sagen. Wir haben in Böblingen festgestellt, tatsächlich nachweislich 6 Brauereien. Und zwar spricht er im Jahr 1880, haben wir 6 Braustätten in Böblingen gehabt.
Warum so viele?
Ja, die Brauereien waren ja durchschnittlich gesehen von der Größe wesentlich kleiner wie heutzutage.
Aber die Stadt ja auch.
Die Stadt auch. Wir haben damals die Amtsstadt Böblingen, schätze ich mal, im Jahr 1820, 1830 wird so um die 2.500, 3.000 Einwohner gehabt haben. Und dort hat man ja damals, Thema Eisenbahn ist zwar ein bisschen früher erfunden worden, aber durch die Vertriebswege, Anführungszeichen, unten, oben, jetzt modern geschwätzt war ja das so, dass man auf die Pferdekutsche angewiesen war, gell? Wenn man sein Bier vertreiben wollte, auch außerhalb der Stadt. Aber je früher, desto lokaler war es. Und das war gerade um die Zeit, wo es noch sehr lokal zugangen ist.
Also deswegen auch 6 Brauereien. Mit der Haltbarkeit zu tun vielleicht.
So sieht es genau. Das ist der andere Punkt.
Wie hat man das Bier denn damals aufbewahrt, transportiert? Man konnte ja nicht in den Supermarkt gehen und eine Kiste kaufen.
Ja, das Flaschenbier ist ja erst viel später erfunden worden. Also wir haben ja lange Zeit ja nur rein in Fässern unser Bier ausgeschenkt, gell? Und aus den Fässern ist jetzt zum Beispiel das berühmte Bier über die Straße, wenn dann der Böblinger sein Enkele oder sein Kind zum Bier holen geschickt hat, dann ist er in die Gastwirtschaft gegangen und hat mit dem Krug halt sein Bier geholt, gell? Also das Flaschenbier war ja erst dann um die Jahrhundertwende ist das Hof- und Salonfähig geworden.
Und das Enkele hat damals das Bier auch gekriegt.
Ja, selbstverständlich.
Das hat der Opa selber gekriegt.
Ja, aber das waren dann die Krüge mit Deckel, damit kein Dreck nachfliegt.
So sieht's aus mit dem berühmten Zinndeckel. Genau, ja. So muss man sich das vorstellen. Und wenn man jetzt von Bier redet, auch eine interessante Geschichte. Ich war in Weihenstephan. Ich habe ja in Weihenstephan studiert, wie mein Vater, Opa, Uropa, auch 4 Generationen Dinklager am Stück. Dann habe ich den Professor Dr. Zernkow gefragt, Mensch, wie kann ich mir denn das vorstellen? Wie hat denn das Bier 1823 tatsächlich geschmeckt? Weil meine Idee war natürlich zum Jubiläum, ich möchte, wenn es geht, angelehnt an das damalige Thema, möchte ich ein Bier wieder brauen. Er sagt, oh, Herr Dinklager, das müssten wir uns überlegen. Warum? Weil, wenn wir die Zeit jetzt mal zurückreisen, dann wissen wir, dass ja damals noch das Malz getrocknet worden ist auf der offenen Tenne. Das bedeutet, Buchenholz ist angezündet worden und die Rauchschwaden haben dann das drüberliegende Malz getrocknet. Und deswegen hat es sehr rauchig Aroma angenommen, das Malz. Wenn man jetzt heute, wer in Bamberg war, das Schlenkerle kennt, flüssiger Schwarzwälder Schinken auf der einen Seite. Auf der anderen Seite waren die Reinigung und Desinfektionsmöglichkeiten natürlich nicht so hoch wie heute. Man hat ja ausschließlich mit Holzgefäßen gearbeitet. Die Gärbottiche waren aus Holz, die Lagerfässer waren aus Holz und die hat man natürlich nicht steril gekriegt. Das heißt, das Bier, das ist auch immer, war eigentlich latent sauer. Mhm. Ja? Also flüssiger Schwarzwälder Schinken mit einer leichten säuerlichen Note und jetzt kommt das i-Tüpfele, auch ohne Perlage, also ohne Kohlensäure. Warum? Weil die Holzlagertanks konnten natürlich jetzt kein Bar Druck aushalten und die Kohlensäure konnte sich da nicht so in das Bier binden, wie wir es heute gewohnt sind. Und deswegen kann man sich das Bier tatsächlich so vorstellen, rauchig im Geschmack, leicht säuerlicher Touch, keine Kohlensäure und wenig Schaum.
Klingt und jetzt nicht so wirklich begeisternd.
Ja, ich meine, heute, wenn man mal nach England schaut oder die guten Ale-Biere anschaut, die hier nicht irgendwie in Abrede stellen will, auch England, gerade England hat ja eine unfassbare Bierkultur und auch eine unfassbare Biergeschichte. Gerade im Jahr 1825 bis 1880 war England der Hotspot für Bier, für Bierwissenschaft, für Bierentwicklung, Biertechnik. Aber die Ale-Biere zum Beispiel, warm getrunken, 16 Grad, auch ohne Kohlensäure und Schaum, gehen da schön in die Ecke. Es ist eine Geschmackssache und eine Gewohnheitssache. Wir sind halt heute unsere Bierstile gewohnt und können uns das andere Thema jetzt nicht so vorstellen.
6 Brauereien in Böblingen, Sindelfingen, wie viel gab es da?
In Sindelfingen habe ich geschaut, gab es 4 Brauereien, genau. Wir brauchen in Dagersheim eine, Markstadt hat, also eigentlich haben alle Dörfer drumherum haben Brauereien gehabt, zum Beispiel auch Eitlingen, das weiß ich deswegen, weil ein Vorfahre von mir, der Uropa, der Wilhelm Dinklager, der hat eine Eitlinger Schönheit aus der Brauerei Wagner geheiratet. Das war damals üblich übrigens, engagierte, ich möchte nicht sagen jetzt Zwangshochzeiten, aber arrangierte Hochzeiten, weil damals, wie heute, der Spruch immer noch aktuell ist, Schönheit vergeht, Hektor besteht. Und der Gründer, der Karl Gottfried, der hat seine Liebste in Däufringen gefunden. Die Marie Schuster aus dem Hause Schuster, da war der Vater auch Biersieder in Däufringen. Also jede Brauerei, jedes Dorf hat tatsächlich zu der Zeit auch seine Brauerei gehabt.
Warum hat sich das denn so verändert? Warum sind die alle letztendlich von der Bildfläche verschwunden, weil es würde ja heute immer noch möglich sein, in so einem Örtchen mit 15 oder 10.000 Einwohnern, da könntest du ja auch noch dein Bier verkaufen.
Damals wie heute, brandaktuell, das Thema Entwicklung, industrielle Entwicklung. Wir haben die Dampfmaschine gehabt. Wir haben ja in Böblingen die zweite Dampfmaschine nach der Zuckerfabrik angeschafft gehabt. Dann der zweite Schritt war die Erfindung der Kältemaschine von dem Linde 1876. Und da hat es ein massivstes Brauereisterben zu der Zeit gegeben, weil viele Brauereien nicht die Kapitalkraft gehabt haben, sich so eine moderne Kältemaschine anzuschaffen. Man kann das vergleichen mit heute auch, im Zeitalter der Digitalisierung. Viele Firmen kommen da immer schwerer mit, weil es halt doch sehr kapital- und kostenintensiv ist. Und dann durch die Industrialisierung hat man natürlich Bier dann ganzjährig brauen können. Also ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber man hat ja bis 1868 gab es ja das Sommerbrauverbot. Da durfte man nicht brauen zwischen Georgi und Michaeli, also 29. September und 23. April durfte man nicht brauen, weil das Bier dann quasi schon beim Verkehren sauer geworden wäre im Sommer, die warmen Temperaturen und dann durch die Weiterentwicklung der Bierproduktion, kalte Keller, Kühlung, Kältemaschine hat man dann 1868 das Sommerbrauverbot aufgehoben. Also der Punkt war, die von 15.000 Brauereien in Deutschland allein schon die Kältemaschine hat fast 10.000 Brauereien den Kragen gekostet.
Der Eis war ja dann auch nicht mehr ausgereicht.
Genau, wobei den haben wir lang gebraucht. Wir haben ja auch eine, der mein Urgroßvater hat beim Sädelmeier praktiziert mit dem Robert Leicht von der Schwabenbräu. Die waren befreundet, die zwei Jungs. Und da hat der Linde in der Zeit die Kältemaschine beim Spaten erproben dürfen, entwickeln dürfen. Deswegen waren die zwei ersten Kältemaschinen beim Schwabenbräu und bei uns gestanden. Und ja, genau. Und das war das Thema.
Man hat ja früher dann, wenn man da ein kleiner Sidekick, man hat ja dann tatsächlich das Eis aus Seen geholt.
Richtig, das wollte ich jetzt wieder genau auf den Punkt zurückkommen. Und zwar, wir haben bis in die 1930er, obwohl die Kältemaschine schon lange Einzug gehalten hat, haben wir trotzdem aus dem oberen und unteren See unser Eis geschlagen. Warum? Weil die Energiekosten zum Betrieb der Kältemaschine zum Teil so teuer waren, dass es billiger war, dass man aus Norwegen Eis nach Böblingen oder nach Baden-Württemberg mit dem Zug geholt hat und das dann zur Kühlung eingesetzt hat, weil auch damals gab es schon warme Winter und die Stromkosten damals oder was auch immer war zu teuer und deswegen hat man dann tatsächlich auch immer noch sich den Weg offen gehalten, mit Natureis zu arbeiten.
Die Böblinger Schönbuch Braumanufaktur ist die letzte verbliebene mittelständische Brauerei im Kreis Böblingen. Es gibt vielleicht noch eine Handvoll Kleinbraustätten von Kraftbieren oder, also ich weiß, in Balderstadt gibt es den Hechtbräu, dann gibt es die Kraftbierwerkstatt. Wie viel sind es denn heute noch, die im Kreis Böblingen Bier brauen?
Der geschätzte Kollege Wichtel, der Jens Täuber, der im Meilenwerk ja auch tolle Spezialitäten.
Nicht zu vergessen.
Braut, genau. Und der Olli Koblenzer hat ja leider aufgehört, gell, dieses Jahr mit der Kraftbierwerkstatt. Das war ein sogenannter Kuckucksbrauer ohne eigene Brauerei, der dann bei uns zum Teil in Bräunlingen im Schwarzwald oder auch in anderen Brauereien gebraut hat, aber im Landkreis Böblingen ist mir außer den erwähnten sonst keine bekannt. Wir haben natürlich in Baden-Württemberg haben wir viele Brauereien, auch viele ältere Brauereien, einige neue Brauereien, 200 an der Anzahl, 200 Brauereien haben wir. Und jetzt im näheren Umfeld möchte ich da schon erwähnen, meinen geschätzten Kollegen, den Eberhard Heitzmann aus Hochdorf mit seinem Hopfengarten, unbedingt auch ein Ausflug wert. Der ganz tolle Biere braut, auch tolle Brauerei, nachhaltige Brauerei, gut eingerichtet. Dann haben wir 5 Kilometer weg die Familie Teufel mit den Beisinger Bier-Spezialitäten. Dann haben wir noch den Schimpf in Remmingsheim und den Fischer, den Tobias Fischer mit seinem Papa in Mössingen, wo die Mössinger betreibt. Und da sind wir also schon von Glück gesegnet, also dass wir die Vielfalt auch bei uns noch haben.
Lebendige Brauereilandschaft. Ja.
Mit hervorragenden Bierqualitäten auch, das muss man auch mal dazu sagen. Und da bin ich also auch ein Verfechter. Da können wir, sage ich mal, schon stolz sein für die Qualitäten, die hier in Baden-Württemberg auch abgeliefert werden.
Was ja eigentlich interessant ist, also wenn man Bier und Wein vergleicht, beides ursprünglich reine Handwerkserzeugnisse. Und mittlerweile beim Bier geht es doch sehr stark auch, wenn man jetzt nicht von den kleinen Familienbrauereien und mittelständischen Brauereien redet, in Richtung industrielle Erzeugnis. Wein ist da ganz anders abgebogen. Warum ist das beim Bier so?
Ich weiß nicht, ob das beim Bier anders ist wie beim Wein. Also ich kenne ja auch die eine oder andere Weinkellerei in Stuttgart und da hat doch die Technik auch Einzug gehalten, gell, dass man sich da drauf besinnt und schaut, dass man sich die Herstellung so gut wie möglich gestaltet und auch einfacher gestaltet wie früher, wie das reine Handwerk. Weil wenn wir da 1823 zurückblicken, viele, viele Jahrzehnte, also das Bierbrauen war schon eine ganz, ganz, ganz kräftezehrende körperliche Arbeit. Also wirklich ein echtes Handwerk. Und ja.
Im größeren Maßstab.
Ja, auch im Kleinen. Ich weiß nicht, ist ja auch der Trend gerade da. Da gibt es ja übrigens auch einen kleinen Brauer in Weil im Schönbuch, der auf einer ganz kleinen Anlage auch Bier für sich zu Hause braut. Da ist man schon einen Tag beschäftigt und nach dem Brautag weiß man, was man gemacht hat. Gell? Also hat sich heute nichts geändert. Im größeren Maßstab aber natürlich ist da die Automatisierung weitgehend, hat Einzug gehalten. Wobei man sagen, wobei wichtig ist zu wissen, dass zum Beispiel unsere Technik in der Brauerei sich kaum abweicht, zum Beispiel von dem Wichtel. Also auf dem Flugfeld vom Herr Teuber seine Brauerei, der auch schaut, dass gewisse Prozesse automatisch ablaufen und nicht der Brauer mit der Eieruhr neben der Subpfanne stehen muss, um da die Temperaturerhöhungen händisch einzustellen. Ja, also der Automatisierungsgrad ist Brauereigrößen unabhängig, kann man sagen, schon auf ähnlichem Standard.
Was war denn in der Zeit vor den Brauereien? Diese schwere Arbeit wurde doch im Mittelalter vor allem von Frauen auch verrichtet. Und Martin Luthers Frau Katharina von Bora soll ja eine begnadete Brauerin gewesen sein. Ja. Was war das für eine Entwicklung?
Der Martin Luther war ja auch ein Bierliebhaber, gell? Was man so überliefert bekommen hat. Gell? Ja, das eine hängt mit dem anderen zusammen. Das war tatsächlich so, in der Zeit war das Brauen Frauensache und hat in den Haushalten stattgefunden. Also die Biersuppe zum Beispiel zum Frühstück und dann das Treberbrot. Und man hat es ja von, sag ich mal, das Bierbrauen auch als Grundnahrungsmittel verwendet. Und zu sagen, okay, was kann ich von dem Getreide außerhalb des Bieres denn auch noch in meinem Haushalt da verwenden? Und das war tatsächlich wie das Brotbacken, war auch das Bierbrauen ein wöchentlicher Tag in jedem, kann man schon sagen, in fast jedem Haushalt.
Gruppenstilzchen, heute
brauche ich morgen, genau. Bevor dann irgendwann die Kommunenbrauhäuser sich durchgesetzt haben, sieht man heute im Fränkischen, in der Oberpfalz auch noch, gibt es noch Kommunenbrauhäuser, wo man dann in das Brauhaus gehen kann, sich quasi einmieten kann und dort seine Biere braut.
Also quasi wie bei uns das Backhaus, oder?
Ja, genau, ja.
Der Hausbrau, die eine Seite, dann gab es natürlich die Klöster, die Bier gebraucht haben. Da mussten es ja Männer verrichten, weil Frauen gab es keine, oder? Kann man insofern die Klöster dann als Vorläufer vom privaten Braugewerbe sehen?
Also da gibt es zwei tolle Beispiele, die heute auch noch präsent sind. Das ist St. Gallen und Weihenstephan. Das waren damals tatsächliche wissenschaftliche Hotspots für die Bierbrauereien. Da gibt es ja den berühmten St. Gallener Klosterplan. Ich meine, der ist von 922, nachdem ja auch Bebenhausen zumindest und Kloster Maulbronn gebaut worden sind. Und wenn man den Klosterplan genau anschaut, dann findet man in dem Klosterplan zwei Brauereien. Also in den Klöstern ist Bier gebraut worden. Das war übrigens auch eine heiße Diskussion. Da führe ich heute noch die Diskussion mit der Schlösserverwaltung Baden-Württemberg, die steif und fest behaupten, in Bebenhausen, in dem Kloster, sei niemals Bier gebraut worden. Sondern das Bebenhausen ist ja bekannt, nach deren Aussagen, für den Wein, wo sie am Schönbuch drauf kultiviert haben. Und ich suche nach wie vor noch den Punkt, die Quelle, wo ich nachweisen kann, Bebenhausen nach seinem Gallener Klosterplan gebaut mit Brauerei und das auch in Bebenhausen Bier gebraut worden ist. Ich würde so gern ein Bebenhausener Klosterbier wieder brauen. Das ist der Hintergrund. Ja, und damals, die Klöster waren reich. Klöster haben viel Ländereien gehabt. Die Kirche war reich. Und somit war da aus Kapital da zu forschen. Zum Beispiel in der Hopfenforschung haben die Klöster sehr, sehr viel gemacht. Und haben natürlich sich auch ihre Absatzwege geschützt und ja, genau, und geschaut, dass sie da von ihrem Anteil so wenig wie möglich abgeben.
Hildegard von Bingen hat ja schon Hopfen fürs Bierbrauen empfohlen. Was macht denn der Hopfen mit dem Bier?
Also der Hopfen hat antiseptische Eigenschaften, das sind antibakterielle Eigenschaften und ist dann hilfreich bei der Haltbarmachung von Bier und auch zuständig dafür, dass im Bier keine pathogenen Keime wachsen können. Ich habe vorher gesagt, dass das Bier früher auch eher Richtung säuerlich war. Es waren Milchsäurebakterien, sogenannte Lactobacillen wie im Sauerkraut oder in Nahrungsmitteln, wo man finden kann. Aber der Hopfen ist dafür auch, der hat das Bier beschützt, damit es nicht krankheitserregend sein kann. Und deswegen ist auch, da machen wir wieder den Bogen zu den Frauen und zu dem Hausbrauen im Mittelalter. Deswegen war Bier ein ständiger Begleiter, weil das Trinkwasser damals konnte nicht getrunken worden, weil man hat seinen Abort, hat man auf Straße gehört, gab keine Kanalisationen, waren ja fürchterliche hygienische Voraussetzungen. Da man das Wasser nicht nutzen konnte, hat man es durchs Bierbrauen abgekocht und hat es dann anstatt Wasser dann auch getrunken.
Ab wann kam denn der Hopfen dann ungefähr in Mode oder in Gebrauch? Weil bereits vor 2500 Jahren wurde wohl auf der Heuneburg, auf der Schwäbischen Alb, bei den Kelten Bier gebraut. Dort hat man in einem Kupferkessel Reste von Gerstenmalz, aber auch von Mädesüß und Minze gefunden, aber kein Hopfen.
Ja, der Hopfen, ich sage mal en vogue hier in Mitteleuropa, der kommt ja aus dem Slawischen ursprünglich. Also der Hopfen hat seinen Weg aus dem Slawischen hier zu uns gefunden und gerade bei den Klöstern hat man mit dem Hopfen viel gemacht und so um 900 rum, zwischen 8 und 900, tauchte Hopfen auch immer wieder auf.
Und wie muss ich mir das Bier bei den Kelten vorstellen? Da gibt's übrigens zurzeit eine wunderschöne Ausstellung im Federnsee-Museum dazu.
Ah ja. Also das Thema Kelten und Bierbrauen, da habe ich mich noch nicht befasst. Ägypten und die Bierherstellung schon eher. Wobei man spricht da von Bier, weil die Stärke ja aus Getreide gewonnen ist und nicht aus der Traube wie beim Wein. Und es waren dann tatsächlich also vergorene Getreidetrunke. Und bei den Ägyptern mit Spelzen und alles, was dabei war, aus dem Getreide noch mit dabei, deswegen auch aus dem Strohhalm und der Amphore konsumiert, gibt es ja tolle Zeitzeugnisse. Und hat aber mit unserem heutigen Bier nicht mal im Entferntesten was zu tun.
Wollten wir das trinken?
Probieren, ja. In größeren Mengen, nein.
Dann doch wieder lieber die moderneren Biersorten. Jetzt ist ja gerade auch so ein Trend, nicht nur in Deutschland, dass wir zum einen natürlich das Reinheitsgebot haben, nachdem die Brauereien verpflichtet sind zu brauen, aber es werden halt auch Kraftbiere und Ähnliches mit Zusätzen hergestellt. Warum wandelt sich da der Markt, dass man jetzt quasi so, wie soll ich sagen, so Modebiere bekommt immer mehr?
Ja, der Kraftbier-Trend, der hat mit voller Wucht Einzug gehalten.
So Kraft heißt ja eigentlich handgemacht.
Genau, so um die 2010er, kann man sagen, 2011 ist der auch in Deutschland aufgeschlagen. Ursprung in Amerika, als der Jimmy Carter das Hausbrauen bis zu 800 Liter im Jahr genehmigt hat. Und damals war der amerikanische Biermarkt ja sehr oligopol strukturiert. Anheuser, Busch, Miller, Pabst, die ganzen Leitbiere. Und das war eigentlich so die Wiege der Kraftbierbewegung. Ist dann nach Deutschland gekommen, muss jetzt aber so rückblickend, kann man schon sagen, dass das sich in Deutschland nicht durchgesetzt hat, der Trend. Viele Kraftbiere werden tatsächlich auch nach dem Reinheitsgebot gebraut, weil das nicht meiner Meinung nach, ich bin ja Reinheitsgebot Ultra, kann man schon sagen. Ich bin starker Verfechter des Reinheitsgebots, weil für mich gibt's keine Not, das Reinheitsgebot aufzuweichen, weil wenn man weiß, dass wir über zwischen 200 und 400 verschiedene Hopfensorten haben, und es entspricht auch der Aromapalette, was Hopfen kann, dann haben wir über 4.000 bis 5.000 verschiedene Bierhefen, die man verwenden kann bei der alkoholischen Gärung, alkoholischen Geschmacksträger. Ich kann eigentlich jedes Aromaprofil klassisch Hefeweizen von der Banane, whatever, kann ich bis zu Zitrusfrüchte, kann ich da in mein Bier reinbekommen als Brauer, wenn ich mein Handwerkszeug gut verstehe und die richtigen Rohstoffe einsetze, die Klaviatur ist breit. Deswegen denke ich, ist da auch nicht das Erfordernis, irgendwie da in der Ecke was zu ändern.
Hat denn das Malz auch einen Einfluss auf den Geschmack?
Ja, man spricht ja beim Malz von oder bei Bier von Flüssigbrot eher. Das ist ja der Energielieferant. Malz hat auch Einfluss auf den Biergeschmack, weil das eher brotig, eher strohig oder wie auch immer. Hängt aber natürlich ganz entscheidend auch mit der Arbeit im Sudhaus ab. Bierbrauen scheint so einfach. Reinheitsgebot 1516, 4 Rohstoffe. Tut man so ein bisschen zusammen und das war's. Aber es scheint nur so einfach ist nicht. Das ist schon eine Wissenschaft, kann man sagen. Also nicht nur ein Handwerk, sondern auch eine Wissenschaft, das dahinter steckt.
Letzte Frage von mir. Was macht für Werner Dinkelacker ein besonderes Bier aus?
Für mich ist ganz, ganz, ganz wesentlich, weil ich bin halt ein leidenschaftlicher Biertrinker, kann man schon sagen. Ja, ich trinke sehr gern Bier. Für mich ist die Drinkability auf Neudeutsch, die Drinkability extrem entscheidend.
Was ist das?
Also Drinkability kann man sich vielleicht so vorstellen. Hans-Jörg, wir sitzen bei der Rada zum Beispiel in der Kneipe abends und du sagst zu mir, Werner, ich habe morgen einen wichtigen Redaktionstermin, ich sollte um 7 raus und ich gucke dich an und sage, ja genau, und du trinkst ein Glas und von unserem Pilz und dein Verstand sagt, Hans-Jörg, nur ein Glas. Und dein Gaumen sagt, Hans-Jörg, noch eins. Und der Gaumen setzt sich durch, dann spreche ich von Drinkability.
Okay. In diesem Sinne, Hopfen und Malz,
guter Hals.
Vielen Dank.
Danke euch.
Ciao.
Podcast BB, ein Angebot von Röhm Medien.